Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Runde 2 in den NHL Playoffs. Die erste Serie steht fest und ich schaue heute auf den Vergleich zwischen den Carolina Hurricanes und den Philadelphia Flyers. Die beiden Mannschaften, die kennen sich aus der Metropolitan Division. Die Hurricanes waren da bekanntlich auf 1, 113 Punkte, 53 Siege, 22 Niederlagen, 7 Mal einen Extrapunkt. Die Flyers, die hatten 98 Zähler, das sind 15 weniger, 43 Siege waren es für Philadelphia. Torverhältnis, auch das mal vielleicht ganz interessant, plus 56 für die Hurricanes, plus 7 nur für die Philadelphia Flyers. In der ersten Runde der Playoffs, da haben sich allerdings beide durchsetzen können. Die einen sehr, sehr souverän, ein 4:0 für die Hurricanes gegen die Ottawa Senators. Die Flyers, die haben auch fast den Sweep geschafft, führten 3:0 gegen Pittsburgh, brauchten dann aber noch 3 Anläufe und sind dann mit 4:2 siegreich gewesen gegen den Erzrivalen aus dem eigenen Bundesstaat. Ja, die Teams haben sich in der Saison 4-mal gesehen und ganz interessant, keines der Teams hatte eine Niederlage bei diesen 4 Duellen. Jetzt sagt ihr, Moment mal, wie kommt das denn zustande? Tja, das liegt daran, wie die NHL Spiele wertet. Und die 4 Spiele zwischen den beiden Teams, die endeten einmal in der Overtime und 3-mal in einem Penalty-Schießen. Das bedeutet, laut NHL-Zählweise waren das keine Niederlagen. Deshalb hat Carolina eine Bilanz von 3 Siegen, 0 Niederlagen, einmal ein Extrapunkt und Philly ein Sieg, 0 Niederlagen, 3-mal ein Extrapunkt. Was man aber merkt, ist, die beiden Teams, die waren sehr nah beieinander in der regulären Saison. Es gab übrigens noch eine Besonderheit. Nach deutschem Kalender haben die beiden Teams an einem einzigen Tag 2-mal gegeneinander gespielt. Auch da natürlich wieder, wie passiert das? Das war relativ einfach. Am 14.12. gab es erstmal ein spätes Spiel zwischen den beiden Mannschaften. Heißt also bei uns, ich glaube es war ein Sonntagmorgen. Und dann gab es ein frühes Spiel am nächsten Tag. Also in den USA war das dann Samstagabend spät und ansonsten am Sonntagmittags. Und Sonntagmittag ist dann in europäischer Zeit Sonntagabend. Das heißt also, im deutschen Kalender haben die Mannschaften 2-mal am 14.12. gegeneinander gespielt. Das ist, denke ich, auch sehr, sehr ungewöhnlich. Eine Playoff-Serie zwischen diesen beiden Mannschaften, die gab es noch nie in der Geschichte der NHL. Vielleicht ganz interessant. Philadelphia hat eine Bilanz von 13:7 in Playoff-Serien, die zum ersten Mal stattfinden. Carolina, / Hartford, das ist ja die Franchise vorher, die haben einen Rekord von 9:7. Das heißt also, Philadelphia fühlt sich etwas wohler, wenn es zum ersten Mal gegen ein Team geht. Aber ich sag mal so, Aussagekraft ist, glaube ich, nicht so hoch dieser Statistik. Es ist schon so, dass die anderen Zahlen einen etwas höheren Aussagewert haben. Ich gehe nochmal ein bisschen durch die Zahlen der regulären Saison, wobei das werdet ihr dann auch merken, im Verlauf der Playoffs immer weiter abnehmen wird. Denn natürlich ist es schön, wenn ein Team in der regulären Saison zum Beispiel ein super Powerplay hatte. In Klammern nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die Oilers. Aber es bringt ja nichts, wenn sie in den Playoffs einfach schlecht gespielt haben. Dann kann man natürlich sagen, naja, es könnte sein, dass das Powerplay irgendwann wiederkommt und dass sie die Form finden. Aber die Formkurve ist dann eben eine andere. Trotzdem nochmal so ein bisschen reingeschaut in die Zahlen aus der regulären Saison. Die Hurricanes waren das beste Corsi-Team. Sie hatten einen guten Goals-Vorwert mit Platz 8. Sie hatten einen Expected Goals-Vorwert mit Platz 2. Also da auch sehr, sehr gut. Die Fangquote, die war schlecht, Platz 26. Die Schussquote mit Platz 24, die war auch nicht viel besser. Wie hat sich das Ganze entwickelt in den Playoffs? Da sind sie nur noch das fünftbeste Team, was den Corsi-Wert betrifft. Beim Goals-Vorwert sind sie sehr, sehr gut mit dabei. Expected Goals auch wieder Platz 6, das ist auch in Ordnung. Die Fangquote extrem stark geworden, kommen wir ja gleich noch zu, bei den persönlichen Zahlen dann auch Platz 3, was die Fangquote betrifft. Und bei den Schüssen sind sie weiterhin mit einem schlechten Wert unterwegs, nur 7% Abschlussquote, Platz 12 in der NHL von dann eben nur 16 Teams. Also entspricht ungefähr dem auch vom Anteil her, was sie in der regulären Saison hatten. Bei den Flyers ist es so, dass die beim Corsi-Wert in der regulären Saison schlecht waren und das Ganze auch in den Playoffs haben. Einmal Platz 26 und dann Platz 16 von 16 Teams. Goals Forward ist etwas besser. Expected Goals Wert auch. Das ist beide Mal Platz 13 gewesen in der regulären Saison. Interessanterweise der Expected Goals Wert auch Platz 13 in den Playoffs. Bei weniger Mannschaften allerdings. Die Fangquote, die war in der normalen Saison besser bei den Flyers. Immerhin Platz 18 im Moment. In den Playoffs sind sie knapp hinter Carolina auf Platz 4, was die Fangquote betrifft. Und bei den Schüssen waren sie fast genauso erfolgreich in der regulären Saison, 10,24% Abschlussquote und in den Playoffs sogar noch ein bisschen besser, 10,38. Also der Wert hat sich bestätigt. Das finde ich erstaunlich, dass da die Schussquote bei beiden Teams ähnlich geblieben ist wie in der regulären Saison. Die klassischen Werte, da ist es so gewesen, dass das natürlich dann stark beeinflusst ist durch die Playoff-Serien. Carolina hat die wenigsten Tore kassiert, zusammen mit den Avs bisher. Keine wirkliche Überraschung, denn die beiden haben einen Sweep gehabt. Aber auch die Abwehr der Philadelphia Flyers, die war sehr, sehr gut gegen Pittsburgh. Was ein Faktor sein kann, immer natürlich Special Teams. Powerplay war bei beiden nicht gut. 13,3% Carolina gegen Ottawa. Die Flyers 11,8% gegen die Penguins. Und das Unterzahlspiel, da war Carolina wieder sehr, sehr gut. Allerdings im Vergleich zur regulären Saison zeigt sich dann eben, dass es auch am Gegner liegt. Denn in der regulären Saison, da waren die Hurricanes nicht ganz oben mit dabei. Aber gegen Ottawa 95,2%. Ein einziges Powerplay-Tor haben sie zugelassen, meine ich, gegen die Senators. Und die Flyers 84,2%. Unterzahlquote, das ist auch sehr ordentlich gewesen an der Stelle. Ja, die beiden Teams eben jetzt zum allerersten Mal in den Playoffs gegeneinander. Was könnten Dinge sein, die den Ausschlag geben, wenn wir einfach mal ein bisschen auch schauen auf die Mannschaften und wer welche Leistungen gezeigt hat? Dann fällt auf, dass bei Carolina Taylor Hall der Topscorer war mit 7 Punkten. 2 Tore, 5 Vorlagen in den 4 Partien. Logan Stankoven, 4 Spiele, 4 Tore. Sehr, sehr gut. Er vielleicht der Torjäger, den sie in den letzten Jahren immer wieder gesucht haben und auch schmerzlich vermisst haben, vor allem in den späteren Runden. Das war natürlich ein Thema, warum hat man Mikko Rantanen geholt? Warum hat man zum Beispiel auch Nikolaj Ehlers geholt? Der hat nur 3 Spiele gemacht, war verletzt, soll jetzt wieder gesund sein, laut Rod Brindamore. Er hat aber noch kein Tor geschossen in den 3 Spielen, immerhin 20 Minuten im Schnitt auf dem Eis gestanden. Also an der Spielzeit kann es nicht gelegen haben, das war ja auch so ein bisschen ein Vorwurf, wobei ich auch da sagen muss, die Spielzeit ist natürlich auch beeinflusst, wenn es Verlängerungen gibt. Das ist dann auch eben etwas, was sich auf den zeitlichen Durchschnitt niederschlägt. Sebastian Aho hat scheinbar gut gescored mit 3 Toren, davon waren aber 2 Empty Netter, meine ich, im letzten Spiel gegen die Ottawa Senators. Also auch das ist ein bisschen misleading. Im Grunde muss man sagen, dass Carolina die Serie gewonnen hat, weil sie extrem gutes Goaltending haben und wenige Tore kassiert haben. Da komme ich gleich noch zu aufs Goaltending. Jetzt bleiben wir aber erstmal bei den Stürmern. Bei den Philadelphia Flyers sieht das etwas anders aus. Die sind nicht wirklich so, dass da ein Spieler richtig herausgeragt hat. Der Topscorer war tatsächlich Verteidiger Rasmus Ristolainen mit einer Vorlage, mit einem Tor und 4 Vorlagen, so ist es richtig, 5 Punkten. Und ansonsten hatten sie keinen Akteur, der mehr als 2 Tore erzielt hat. Porter Matone mit 2, Travis Sanheim mit 2 und danach waren es 2, 4, 6, 8, 10, 12 andere, die getroffen haben. Das heißt, 14 verschiedene Torschützen. Ich will mal nochmal zurückgehen zu Carolina, wie viel das da tatsächlich waren, was die Torschützen betrifft. 2, 4, 5. 5 Torschützen hatten die. Natürlich, klar, nur 4 Spiele, aber trotzdem schon ein ziemlicher Unterschied, was da eben die Tiefe betrifft. Und was so ein Punkt sein kann, naja, dann sind wir jetzt wieder bei einer philosophischen Diskussion. Was ist besser, dass ich 4 Reihen und Verteidiger habe, die Tore erzielen können, oder wenn ich Superstars habe, die meine Treffer machen? Wobei man ja wirklich auch da sagen muss, dass in den letzten Jahren wirklich das Problem war bei Carolina, dass sie eben irgendwann nicht mehr diese Superstars hatten, die den Unterschied gemacht haben. Im Vergleich zu Ottawa wäre es sicherlich auch vor der Serie so gewesen, dass man vielleicht gesagt hätte, naja, einen Stütze, einen Tkachuk, das sind eher diejenigen, die gut treffen werden, und bei Carolina muss es über die Tiefe gehen, und jetzt war es ausgerechnet so ein bisschen anders. Also auch das vielleicht eine Überraschung dieser ersten Runden, also sagen wir mal dieser ersten Serien von Carolina und Philly, dass da der Unterschied ist, dass ausgerechnet Carolina so ein bisschen da auch die Superstars hat. Tja, ansonsten, ich habe es erwähnt, das Thema Goaltending ist sicherlich ein Schlüssel zu dieser Serie. Beide Teams hatten einen Torwart, der alle Partien gemacht hat. Gut, nicht schwer bei einem Sweep, aber auch die 6 Spiele, die hat Dan Vladar alle durchgespielt. Die klassischen Werte: 1,61 sein Gegentorschnitt von Vladar, 93,7 die Fangquote auf der Gegenseite, 1,10 Frederik Andersen. Und die Fangquote 95,5%, und bei den Goals Save Above Expected Werten sind beide nicht überraschend auf den Plätzen 1 und 2. Andersen mit plus 7,6 in 4 Spielen, heißt fast 2 Tore mehr pro Partie gehalten. Und bei Dan Vladar mit plus 6,9 ist das dann eben ein Tor sozusagen, was er gut gemacht hat gegen seine Mannschaft. Und man muss dazu sagen, dass Freddy Andersen mit Linus Ullmark auch einen sehr guten Gegenüber hatte. Also da vielleicht so ein bisschen dann auch gezeigt hat, dass er in einem direkten Duell auch mal gegen einen Torhüter gewinnen kann, der eben auch gute Leistung zeigt. Auch das war ja etwas, habe ich vor der letzten Runde gesagt, was vielleicht das Problem war. Wobei Ullmark für mich eben nicht in die Kategorie Shesterkin-Bobrowski mit reinfällt und da doch noch ein Stück weit darunter anzuordnen ist. Und Dan Vladar hatte vor allem am Anfang mit Stuart Skinner, aber eben auch mit Arthur Schilovs, nicht unbedingt 2 All-Star-Goalies gegen sich. Wir gehen einfach mal die Reihen durch. Was könnte noch ein Thema sein? Klar, Carolina vorne, sie leben von Sebastian Aho mit. Der muss produzieren, Seth Jarvis und Andrei Svechnikov. Das waren 2, die nicht so getroffen haben gegen die Ottawa Senators. Das hat am Ende gereicht, aber speziell bei Svechnikov ist das immer mal wieder ein Thema, und ich glaube, dass sie ihn brauchen werden, wenn es denn wirklich auch dann mal ins Stanley Cup Finale gehen soll. Diese Runde speziell kann eine etwas andere Situation sein, weil auch Philly sehr, sehr defensiv spielt. 2. Reihe: Taylor Hall, Logan Stankoven, Jackson Blake. Eine der besten Reihen der gesamten Playoffs bisher, vor allem Hall und Stankoven zusammen. Sehr, sehr gut, und das ist natürlich etwas, was ihnen die Serie mitgewonnen hat, ganz klar, gegen die Senators, weil die erste Reihe nicht so wirklich funktioniert hat, und jetzt brauchen sie dann auch wieder jemanden, der da mit reinspringt. Aber nochmal, ich glaube halt, dass es trotzdem auch reichen kann, wenn man ähnlich viele Tore schießt wie gegen die Senators. 3. Reihe: Nikola Ehlers, Jordan Staal, Jordan Martinuk. Habe ich gesagt, dass Ehlers wahrscheinlich wieder mit dabei ist. Auf dem Papier haben sie dann auch 3 Reihen, die scoren können, und hinten dann noch Jankowski, William Carey und Eric Robinson als Checking-Line hinten noch mit dran. Staal natürlich auch so ein bisschen Shutdown und die Komponente Ehlers mit rein in der 3. Reihe. Wie gesagt, das ist okay, aber es ist auch jetzt insgesamt trotz dieser guten Zahlen von Hall und Stankoven nichts, was einem vom Hocker reißt offensiv. Allerdings, wenn ich auf die andere Seite schaue, sind da auch nicht so viele mit dabei. Bei Philly: Trevor Zegras, Porter Martone, Owen Tippett vorne, die können treffen. Ja, können auch schön spielen, können auch sehr offensiv spielen. Porter Maton vor allem sehr erfrischend als Rookie mit ganz, ganz wenig Erfahrung da, wie er an diese Spiele rangeht, wie er auch trifft, wie er auch keine Angst hat. Das ist schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das hat ihnen, glaube ich, nochmal so ein bisschen Push auch gegeben, natürlich in Richtung Playoffs, aber jetzt auch in der ersten Runde. Aber man muss abwarten. Ich finde, Pittsburgh hatte das so ein bisschen entschlüsselt zum Ende hin. Und nicht umsonst war ja auch Spiel 6 sehr knapp. Ich meine, 1-0 nach Verlängerung, das kann ganz schnell kippen und du redest über ein Spiel 7. Also so ein Stück weit wird Carolina auch schauen, ein bisschen was haben denn die Penguins am Ende gemacht, damit zum Beispiel diese erste Reihe nicht mehr so funktioniert bei Philly. Zweite, Denver Barkley auf dem Flügel, Travis Konecny auf dem Flügel, Christian Dvorak in der Mitte als Center. Fällt ein bisschen ab auf den Center-Positionen, finde ich dann auch. Zegras, ja, okay noch, aber Dvorak, Noah Cates dann auch hinten. Sean Couturier ist auch nicht mehr sozusagen der, der er mal war. Bei Konecny habe ich schon gesagt, der ist mir sehr aufgefallen durch eher unfaire Aktionen. Mal abzuwarten, wie das gegen Carolina weitergeht. Die dritte Reihe, Tarson Foerster, Noah Cates und Matvei Michkov. Da ist die Frage, ob Michkov überhaupt spielt. Der hat ja mächtig Ärger gehabt mit Rick Tocchet. Ich glaube, er hat auch einen Flug verpasst und dann hat er ihn zurückfliegen lassen oder kam zu spät, dann hat er ihn nicht mitnehmen lassen. Er musste irgendwie Linie zurückfliegen in der Economy zur Strafe. Also Rick Tocchet lässt sich da auch nicht auf der Nase rumtanzen, auch nicht in den Playoffs. Das ist schon sehr bemerkenswert, wie hart er das dann auch durchzieht. Und Michkov, ja, hat auch nicht gut gespielt, muss man sagen, auch die letzten Wochen. Deswegen auch nicht so überraschend und hat den Flyers ja nicht geschadet, dass er da dann eben auch mal nicht mit dabei war. Vierte Reihe, wie gesagt, Couturier, Garnett Hathaway und Luke Glendening. Hathaway zum Beispiel war auch in der Saison schlechter, finde ich, hat aber jetzt gegen Pittsburgh auch ein wichtiges Tor mitgemacht. Also ich würde sagen, die Flyers haben schon Selbstvertrauen, weil viele Erfolgserlebnisse hatten. Das ist immer ganz gut für ein Team, wenn du eben so eine Serie hast, wo viele getroffen haben. Ich habe es gesagt, 14 Spieler haben getroffen. Das bringt natürlich dann so ein bisschen Selbstbewusstsein. Wenn wir hinten noch reinschauen in die Verteidiger, Travis Sanheim, gut defensiv, Rasmus Ristolainen überraschend gut gescored, Cam York, Jamie Drysdale, auch für Drysdale sehr wichtig, diese Playoff-Erfahrungen ganz klar und Nick Seeler und Noah Juulsen. Ja, das ist defensiv solide, aber fällt dann, finde ich, nach dem ersten Verteidigerpaar doch schon etwas nach hinten ab. Bei den Hurricanes, Slavin, Chatfield passt. Keandre Miller hat gut gespielt, finde ich. Sean Walker musste nicht nur einen Sucker Punch schlucken, sondern auch ansonsten ein bisschen was leisten, aber war okay. Und Shane Gostisbehere und Alexander Nikishin, bei dem wurde auch gesagt von Rod Brind'Amour, der soll mit dabei sein und einsatzfähig sein, nachdem er ja diesen harten Hit von Klavan da bekommen hat. Muss man erstmal hoffen, dass er überhaupt gesund ist. Das ist das eine. Ob er dann direkt wieder spielen kann, ist erstmal zweitrangig, finde ich. Auch da würde ich gefühlt sagen, die Hurricanes einfach ein Stück besser. Es ist ja auch nicht umsonst so, dass sie eben deutlich mehr Punkte hatten, dann 15 Stück. Das ist ja schon etwas, wo man sagen muss, da ist ein Unterschied da. Und irgendwo, Torhüterposition kannst du natürlich drüber diskutieren. Auf der einen Seite, Andersen ist jemand, der dann irgendwann in den letzten Jahren immer in den Playoffs auch dann wieder schlechtere Leistungen gezeigt hat. Das ist aber das Bild überhaupt der Hurricanes gewesen, dass dann am Ende vielleicht auch der eine oder andere Fehler dazu kam und eben, dass die Offensive nicht getroffen hat. Jetzt war die Offensive auch nicht so überragend, aber das Goaltending hat gereicht in der ersten Runde. Ich würde aber auch nicht sagen, dass Dan Vladar jetzt mit seinem Erfahrungsschatz da derjenige ist, der Andersen aussticht. Also im Gegenteil, da wäre Andersen eben noch derjenige, der mehr gesehen hat und deutlich erfahrener ist. Deswegen würde ich auch da sagen, leichter Vorteil für die Carolina Hurricanes. Insgesamt ist es einfach so, bei allen Mannschaftsteilen würde ich auf dem Papier sagen, dass Carolina etwas besser ist. Sei es eben durch die Qualität, sei es dadurch, dass sie diese Serien schon gesehen haben, dass sie tiefere Playoff-Läufe hinter sich haben, dass sie einfach eben wissen, was man machen muss, um erstmal in ein Eastern Conference-Finale zu kommen. Da waren sie ja in den letzten Jahren dann auch schon des Öfteren. Und auch das ist eben etwas, was ich erwähnt habe. Solange der Gegner nicht wirklich hochklassiges Goaltending hatte, war Carolina die Mannschaft, die sich durchgesetzt hat. Auf der Trainerposition, da haben wir eine interessante Konstellation. Die beiden Coaches, Rick Tockett und Rod Brindamore, die waren auch mal Mannschaftskollegen bei den Philadelphia Flyers. Tatsächlich haben beide eine Flyers-Vergangenheit und kennen sich also so ein Stück weit, sind aber wohl nicht so intensiv befreundet, dass man jetzt sagen muss, da spielt der eine gegen jemanden, den er in- und auswendig kennt. Das scheint wohl nicht der Fall zu sein. Aber zumindest vielleicht weiß man noch den einen oder anderen Punkt, wo man auch mal vielleicht durch eine Aussage oder so den Gegenüber etwas reizen kann. Ich habe es in den letzten Jahren immer wieder erwähnt. Der Stil, den Carolina spielt, das ist ein Stil, mit dem du zuverlässig eine gewisse Anzahl an Punkten bekommst. Wenn es gut läuft, so wie dieses Jahr, bist du Erster in deiner Division. Du bist aber eigentlich sicher immer in den Playoffs, auch mit den Spielern, die sie haben. Du kannst Playoff-Runden damit gewinnen. Die Frage ist immer, reicht es für den großen Wurf? Aber wir sind erst in Runde 2 und die Philadelphia Flyers, die sind eine Mannschaft, die nicht das mitbringt, was Carolina Probleme bereitet hat in den vergangenen Jahren. Ich habe es erwähnt, es sind Kombinationen aus Stürmern vorne, die treffen können, wie zum Beispiel bei Florida zweimal, oder es ist sehr, sehr gutes Goaltending, wie das zum Beispiel die New York Rangers teilweise hat. Und natürlich auch noch zum Goalscoring dazu, die Florida Panthers in ihren Duellen gegen Carolina. Und ich sehe bei Philly halt diese Komponenten nicht. Also das wird, glaube ich, eine nicht so schön anzuschauende Serie. Da werden wir höchstwahrscheinlich in allen anderen Duellen, die möglich sind, offensivere Spielweisen sehen, mehr Tore sehen wahrscheinlich, auch mehr Action sehen im Sinne von Tempo und Torchancen auch. Da kann ich mir kaum vorstellen, dass die anderen Serien im Westen und die zweite im Osten irgendwie so defensiv geprägt sein werden, wie das wahrscheinlich jetzt dieser Vergleich zwischen Carolina und Philadelphia sein wird. Das werden Spiele werden, so ähnlich wie gegen Ottawa, die dann eben 2-1, 3-2, auch mal 1-0 oder einen 3-2 in der dritten Verlängerung oder so werden könnten. Also ich glaube nicht, dass das so richtig was für Liebhaber von offensiverem NHL-Eishockey sind. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das da eher nicht so der Fall sein wird. Das Thema Disziplin, das Thema Scrums, das Thema Aktionen an der Grenze nach Pfiffen, das könnte eines werden. Aus Sicht der Flyers ist das ein probates Mittel, um einen Gegner, der besser ist, ein bisschen vielleicht runterzuziehen auf das eigene Niveau. Das ist ihnen bei Pittsburgh sehr gut gelungen. Das war ja auch einer der Gründe, den die Penguins angeführt haben für Niederlagen in einzelnen Spielen. Und wenn du die Spiele verlierst, verlierst du am Ende auch die Serie. Also das wird sicherlich wieder etwas sein, was Philly versuchen wird, hart zu spielen, auch da ein paar Aktionen zu haben, die vielleicht so ein bisschen unter die Haut gehen, über die Grenze. Und da muss Carolina aufpassen. Da denke ich aber, dass auch das wieder etwas ist, was nicht auf dem hohen Niveau zum Beispiel von Florida passiert, wo man dann sagen muss, naja, die reizen einen und wenn man dann irgendwie dadurch nicht ganz aufmerksam ist, dann treffen die auch das Tor. Oder wenn man vielleicht eine extra Strafe kassiert, dann bestraft einen das Powerplay von Florida und das Powerplay von Philly ist aber eben ein anderes, was die Qualität betrifft. Deswegen glaube ich auch da, dass Carolina da das Ganze eher so ein bisschen abschütteln kann, ruhig bleiben kann und sich eben nicht da aus dem Konzept bringen lassen wird, was wir ja auch zum Beispiel gegen Ottawa gesehen haben. Ich meine, Brady Tkachuk hat das ja auch ein Stück weit versucht und ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ihm das besonders gut gelungen ist. Also denke ich auch da bei diesen ganzen Themen drumherum, eben Coaching und ja, diese Atmosphäre in den Playoffs zwischen den Teams, ich glaube auch da hat Carolina einen Vorteil. Dann kommt nochmal mit dazu, auch das war in Runde 1 wieder so, sie haben in den Heimspielen zu Beginn einer Serie meistens richtig viel an sie nutzen bei Heimrecht in Playoff-Serien in den ersten Spielen direkt die Vorteile, die sie haben durch letzte Wechsel. Sie drücken diesen Spielen dann auch ihren Stil auf. Und da brauchen manche Teams eben dann auch, oder viele Teams sogar, muss man ja sagen, bei den Bilanzen in den letzten Jahren, immer diese ein, zwei Partien, um sich überhaupt auch dran zu gewöhnen und um einen Schlüssel zu finden, wie man gegen Carolina bestehen kann und wie man auch dauerhaft gegen Carolina bestehen kann. Und auch das ist etwas, was vielleicht den Flyers eben Probleme bereiten wird. Und wenn die dann mit 0-2 zurückfahren nach Pennsylvania, dann ist es schon sehr, sehr eng. Es gibt wenig, was mir in dieser Serie Hoffnung für die Philadelphia Flyers machen würde. Klar, Dan Vladar hat gezeigt, er kann auch gegen ein offensiv sehr, sehr gutes Team eine Serie gewinnen. Ich glaube aber nicht, dass die Hurricanes so schlecht defensiv stehen werden, solche Fehler machen werden, wie das Pittsburgh getan hat. Und deswegen wird es dann noch mehr darauf ankommen, dass er die Spiele eng hält. Und dann sind da so ein bisschen bei mir Zweifel angebracht. Das Thema Verletzung, ich habe es eben jetzt erwähnt. Elas und Nikishin sind ein Thema bei Carolina. Bei Philly weiß ich im Moment gar nicht, wer wie angeschlagen ist. Aber Verletzung bei Torhütern, das könnte auch wieder nochmal etwas werden, was hochkommt, wenn Andersen irgendwie eine Verletzung haben sollte. Auch das ist ja in den letzten Jahren regelmäßig passiert bei den Torhütern von Carolina, dass dann eben ein Wechsel vollzogen werden musste. Das könnte Philly vielleicht ein Stück weit helfen, aber wie gesagt, es ist alles so ein bisschen Versuch, irgendetwas zu finden, was den Flyers Mut machen kann. Man muss natürlich ehrlicherweise auch zugeben, dass mir vor der Serie gegen die Penguins auch nicht so viel eingefallen ist, was für die Flyers sprach, aber sie haben das eben sehr gut gemacht. Ich meine, klar, sie haben den Stil defensiv dann auch rüberbringen können und die Penguins ein bisschen entnervt, vor allem in den ersten drei Spielen. Das hat gereicht. Und jetzt werden sie etwas Ähnliches versuchen gegen Carolina, aber nochmal, allein schon die erste Runde hat gezeigt für mich, dass Carolina da auch mal abwarten kann und eben ruhig bleibt und dann diese Partien zur Not eben auch in einer Verlängerung für sich entscheiden kann. Also, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass die Carolina Hurricanes sich durchsetzen werden gegen die Philadelphia Flyers. Letzten Endes, weiß ich nicht, sage ich jetzt mal 6 Partien. Es wird mich auch nicht wundern, wenn es dann weniger werden am Ende. Alles, was drüber hinausgeht und wenn Philly diese Serie gewinnen sollte, wäre das für mich eine Riesenüberraschung. Allein schon aufgrund der Historie, weil eben Carolina in den letzten Jahren so erfolgreich war in den Playoffs und auch die müssen ja sehen, dass sie mit Philly eigentlich einen ganz dankbaren Gegner bekommen haben. Das hätte schlimmer kommen können. Ich glaube, dass Pittsburgh tatsächlich ein Gegner gewesen wäre, speziell wenn sie jetzt zum Beispiel auch die Serie gegen Philly noch gedreht hätten, der mehr Probleme für Carolina bedeutet hätte. So ist das dann doch etwas, wo du sagen musst, Philly passt ganz gut zu Carolina und die sollten da im Normalfall keine Probleme haben, sich durchzusetzen. Das war die erste Vorschau auf die 2. Runde in den NHL Playoffs. Ihr wisst aus den anderen Folgen, dass die meisten anderen Serien noch offen sind. Dementsprechend kann es durchaus auch sein, dass jetzt nach dieser Folge nicht die nächste Vorschau auf eine Partie, einen Vergleich der Runde 2 folgt, sondern dass dann erstmal wieder noch eine Bilanz kommt zu Spiel 5, Spiel 6 aus anderen Serien und vielleicht eine Vorschau auf, wenn es sie denn gibt, 7. Spiele in Runde 1. Ich würde einfach sagen, für heute, für die Serie reicht es dann auch aus. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort, oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.